Einen schönen guten Morgen. Schön, wieder bei euch sein zu dürfen. Zweimal in zwei Wochen, das ist ein besonderer Segen für mich. Und ihr werdet etwas Gnade brauchen, das durchzuhalten. Aber das ist natürlich alles Unsinn, denn wir öffnen Gottes Wort. Und wo Gottes Wort geöffnet wird, ist Licht und ist Wegweisung. Und ich würde gern kurz um Gottes Segen beten. Vater, ich danke dir für dein zuverlässiges Wort. Und ich bitte um deine Gnade, dein Wort recht zu öffnen, dass es in meinem und in unserem Leben das bewirkt, was dich ehrt. Amen. Ja, der Prophet Habakuk, der hat es in sich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit den kleinen Propheten zum Schluss, diesen 12. Die sind nicht klein, weil sie unwichtig sind. Sie sind nur klein, weil diese 12 Propheten zusammen so viel Platz einnehmen wie der eine Prophet Jesaja auf seiner Schriftrolle. Aber diese kleinen Propheten dort hinten, die bleiben ein bisschen geschlossen für uns. Aber Habakuk hat es in sich, auch für unsere Zeit. Vor zwei Wochen hatten wir über Lukas 24 nachgedacht, wie die Jünger verwirrt sind, die verwirrenden Ereignisse. Der Jesus, von dem sie gehofft hatten, dass er die Welt befreien und Israel von den Römern erlösen würde, ist gestorben. Zwar sind einige Schwestern beim Grab gewesen und haben gesagt, es sei leer und es ist von der Auferstehung die Rede, aber sie sind durcheinander, sie verstehen es noch nicht. Und dann kommt Jesus zu ihnen und lauft mit ihnen. Und jetzt hätte Jesus ihnen sehr leicht eine große Ermutigung geben können, indem er sagt, Jungs, hallo, ich bin's, nicht trauern, Tränchen weg, ich lebe. Aber das macht er nicht. Er macht mit ihnen Bibelarbeit von 1. Mose bis zum Schluss vom Alten Testament. Und erst dann öffnet er ihnen die Augen, dass sie sehen, dass er es ist, und dann geht er weg. Und das Interessante ist nun, weil er sie nicht mit einer billigen Erlebnisermutigung aus der Dunkelheit geholt hat, sondern ihr Denken geduldig mit Zeiteinsatz, mit Energieeinsatz in der Bibel verankert hat. Kann er weggehen nachher, dass sie nicht traurig sind, dass er weg ist, denn sie müssen dieses Erlebnis, dass er da ist, jetzt nicht festhalten. Sie wissen, dass er lebt. Sie sehen die größere Perspektive der Geschichte und der Ewigkeit. Sie haben dieses feste Vertrauen zu Gott neu in der Schrift verankert bekommen und gehen nach Jerusalem zurück und da treffen sie die anderen, da kommt Jesus nochmal und auch mit den anderen zusammen heißt es, er erklärt ihnen Mose, also die Tora, das Gesetz, die Ketuvim, die Schriften und die Neviim, die Propheten, im ganzen Alten Testament alles, was sich auf ihn bezieht. Und dann haben wir gesehen, hat er sie auf den Ölberg beschieden. Und dann, wenn diese 11 nicht sehr kompetente Leute die Weltgeschichten verändern sollen gegen die religiöse Umwelt, das Judentum, gegen die politische Umwelt, die Römer und ihre Heere und Machtsanspruch des Kaisers und die griechisch-hellenistische Kulturwelt mit ihrer Menschvergottung, gegen Kultur, Politik und Religion, müssen diese inkompetente Leute die Welt verändern. Und was sagt Jesus? Tschüss und haut ab. Wir haben ja, Donnerstag feiern wir, dass er nach Hause gegangen ist, damit der Heilige Geist kommt. Und er hat dann den Heiligen Geist gesandt und 11 inkompetente Leute und hier noch ein paar wunderbare, aber auch nicht sehr kompetente Leute, nicht sehr kompetent, gebraucht Jesus, um die Geschichte weiterhin zu verändern und sein Ziel zu erreichen, mitten in der großen Verwirrung. Aber das Entscheidende, er hat ihr Glaube in der Schrift verankert und sie systematisch befreit von der Abhängigkeit von ermutigenden Erlebnissen. Im Alten Testament zeigt uns nun Habakuk einen ähnlichen Weg und das ist gar nicht so einfach, was er durchmacht und wie er uns dann mitnimmt. Vom Propheten Habakuk wissen wir nicht so viel. Möglicherweise von einem hebräischen Wort abgeleitet, bedeutet es so etwas wie Umarmung. Die meisten Ausleger denken das. Das wäre dann einerseits entweder der Prophet umarmt Gott, weil er ihn vertrauen will, oder sie ringen zusammen, wie Jakob beim Jabok, bei Peniel dort. Er ringt mit Gott, denn Alle anderen Propheten klagen das Volk an, aber Habakuk ist der einzige Prophet, der Gott anklagt. Und bei Gott ist Raum dafür, für ehrlichen Zweifel und für ehrliche Klage. Der Gott, wie lange schon, Vers 2, rufe ich um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein dazu, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Und dann kommt eine Art von Antwort von Gott, ja, schau nur, ich werde schon eingreifen. Aber das, was hier passiert in dieser Klage, in dem ganzen ersten Kapitel, und das, ich werde jetzt nicht viel lesen aus diesem Buch und euch ermutigen, heute Nachmittag, entweder in der Sonne auf dem Balkon oder, wenn es regnet, schön drinnen bei guter Musik, dieses Buch zu lesen, aus der Perspektive, die wir heute miteinander besprechen. Habakuk sagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Vers 12 kommt noch eine neue Klage. Bist du nicht von Altes her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Du hast zu reine Augen, Vers 13, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann zu den Räubern, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Habakuk hadert mit Gott über das, was er sieht. Und dieses Hadern mit Gott ist nun nicht geboren in seinem Zweifeln an Gott an sich, sondern gerade weil er Gott kennt und weil er ihn schätzt und weiß, wer er ist, fällt es ihm so schwer. Es gibt Zweifel an Gott, die nur in der eigenen Autonomie, in dem eigenen Bedürfnis an Unabhängigkeit verwurzelt ist. Das ist nicht fruchtbar, aber Zweifel an Gott, der darin verwurzelt ist, dass ich Gott eigentlich anders kenne und von der Schrift her etwas anderes erwarte, da ist bei Gott so viel Platz für inneren Zweifel, für inneren Kampf. Wir sehen aber bei Habakuk einen ganz interessanten Prozess. Diese Auseinandersetzung mit seinem Gott, da wiederholt er die Dinge, die er weiß über Gott. Psalm 22, wir haben das nicht lange her bedacht, oder ihr habt das mit der Karfreitag und Ostern. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bete und du antwortest nicht. Und dann blickt der Psalmist dort auch zurück und sagt, unsere Eltern haben auf dich vertraut und du hast uns immer geholfen. Und er findet neue Zuversicht für seinen Weg nach vorne in diesem Rückblick auf, wer Gott ist. Und weil er immer zuverlässig war, ist er jetzt auch zuverlässig, auch wenn meine Augen das in den Umständen nicht wahrnehmen und mein Gefühl da nicht mitmacht. Die Dinge, die Habakuk von Gott weiß und die er Gott vorwirft, liegt er praktisch zugleich vor sich in den Morast. Und die Dinge, die er von Gott weiß, werden zu den Steinen, zu den festen Punkten im Morast, sodass er auf die andere Seite seines Zweifels ankommt. Noch ohne Antwort. Aber weil er weiß, wer Gott ist und er in seinem Zweifel und Hadern dennoch an diesem Gott festhält, kommt er durch den Morast auf die andere Seite. Wir sind manchmal zu hart miteinander und mit uns selber, wenn wir Dinge schwierig finden und hadern mit unserem Gott. Gott könnte uns vernichten und hätte allen Grund dazu, aber er hat Christus vernichtet, sodass wir es nicht werden müssen. Herr, du hast zu reine Augen. Wie kannst du das anschauen? Aber dieses Feststellen ist wie ein nächster Stein, durch den er einen nächsten Schritt tun kann. Und er kommt an auf der anderen Seite. In dieser ganzen Auseinandersetzung kommt eine folgende Aussage zum Tragen, der in der ganzen Heilsgeschichte weiter eine wichtige Rolle gespielt hat. Kapitel 2, Vers 1, in dieser Auseinandersetzung mit Gott über Recht und Unrecht und nicht verstehen, sagte: Ich will auf meinen Posten treten und auf den Wall mich stellen und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort auf meine Klage ich erhalte. Also er entscheidet sich nicht, ich will jetzt bestätigt werden in meinem Zweifel und Gott muss gefälligst innerhalb von meinen Erwartungen eine Antwort geben, die mich befriedigt. Er sagt, ich will mich hinstellen, ich will sehen, was er zu sagen hat. Also echter Zweifel, ein Zweifel, der konstruktiv und hilfreich ist für den Weg nach vorne, ist ein Zweifel, der bereit ist, auch das zu hören, was mir nicht passt. Ich will hören, was er sagt. Vielleicht gefällt es mir, vielleicht nicht, vielleicht verstehe ich es, vielleicht finde ich es doof, aber ich will hören, was er zu sagen hat. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesetz ist erst für die festgesetzte Zeit. Es kommt aber jetzt noch nicht. Und dann heißt es Vers 3 und 4, es wird kommen, es wird nicht ausbleiben. Der Ungerechte wird seine verdiente Strafe bekommen, aber der Gerechte wird leben durch seinen Glauben. Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte wird durch sein Glauben leben. Dieses Wort für Glauben bedeutet auch Treue oder Festigkeit. Es wird gebraucht in der 2. Mose, wo Mose gegen Amalek kämpft und seine Hände heben soll. Und dann haben die Brüder Steine unter seinen Ellbogen gelegt, sodass die Arme fest sind. Dieses Wort fest, da wird ein Wort für diese Arme von Mose bei dem siegreichen Gebet gegen Amalek gebraucht. Diese fest, Treue, Glaube. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das wird in Römer 1, Vers 17 zitiert, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Und er sagt, der Gerechte wird leben durch seinen Glauben. Und Martin Luther in der Zeit der Reformation bezeugte, für mich war dieser Vers die Pforte zur Hölle, denn ich bin nicht gerecht, ich kenne meine Sünden. Also kann ich nicht leben, denn ich werde nicht besser dadurch, dass ich glaube, ich bin nicht gerecht, also kann ich nicht leben. Und dann hat er gecheckt, durch meinen Glauben gerecht. Die Pforte zur Hölle wurde zur Pforte zum Himmel, sagt Martin Luther. Ich bin gerecht durch Glauben. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er hat meine Strafe getragen. Er hat meine Ungerechtigkeit getragen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und nicht, das heißt, durch seinen Glauben gerecht wird er leben. Dieser Vers hat also in der ganzen Kirchengeschichte eine wichtige Rolle gespielt. Weiter wird es zitiert in Hebräer 10 und in Galater 3. Also mitten in der inneren Auseinandersetzung des Habakuk entsteht diese Aussage, lässt Gott etwas wissen, das eine große prophetische Bedeutung hat und später in der Kirchengeschichte, sehr viel weiter in der Zeit, echten Segen bewirkt. So entsteht manchmal in einer Krise ein Stück Segen, den wir nicht sehen, den wir nicht spüren, den wir nicht verstehen. Und wenn du durch ganz schwierige Zeiten gehst, hast du oft nicht die geringste Ahnung, was für Segen daraus wird für irgendjemand anders. Die Absicht Gottes ist nicht, dass ich mich jetzt wohlfühle, obwohl das nett ist. Gott freut sich, wenn es uns wohl geht. Aber er weiß, es geht uns wohl, wenn unser Herz ankommt bei ihm und nicht, wenn ich jetzt durch mein Wohlbefinden abgelenkt wird von dem, was wirklich Sache ist. Nämlich ein Leben, das auf ihn ausgerichtet und von ihm bestimmt ist. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Diese Aussage, diese prophetische Aussage entsteht im inneren Ringkampf des Habakuk. Und es hat Gott gefallen, diesen Ringkampf zu gebrauchen, einen Segen zu bewirken, der Jahrhunderte, Jahrtausende später etwas bewirkt. Der Gerechte wird leben durch seinen Glauben. Und dann kommen Wehrufe Gottes gegen Sünden der Menschen. Das grundlegende Thema, Wehe, Vers 7 und so weiter, Wehe dem, der anhäuft, was nicht sein ist, der unrechten Gewinn macht, der seine Stadt mit Blut baut, dem anderen zu trinken gibt und dann ihn zu entblößen, wenn er berauscht ist und so weiter. Dieses Wehe, alles als Grundthema Gier, Begierde. Gott sagt, das wird alles zur rechten Zeit gerecht. Wenn man das Abend offen liest und sich vom Heiligen Geist ansprechen lässt, merkt man viele dieser Themen nicht in diesem Ausmaß, weil wir nicht mit großen Armeen unterwegs sind und nicht viel können, sind in unseren Herzen, sind in meinem Herzen vorhanden. Überall, worin du sagst, ja, die sind schlimm, verurteilst du, sagt Römer 2, auch dich selbst. Worin du einen anderen richtest, richtest du dich selbst, denn du erkennst die Sünde des anderen nur, weil es in deinem Herzen potenziell vorhanden ist. Die Angriffslust, das Geld, der Geltungsbedürfnis, die Gewalt, die Grausamkeit, der Götzendienst. Schaue die Nachrichten und lese die Zeitung und das sind Hauptthemen der Geschichten. Gott sagt, es wird gerecht, aber dann hilft er uns, indem er uns einen Moment der Ruhe verschafft, in Kapitel 2 im letzten Vers, in Vers 20. Vorher heißt es noch, wehe die, die Götzen vertrauen, die falsche Hilfe suchen. Auch Evangelikale suchen oft falsche Hilfe in ihre religiösen Erlebnissen. Aber unsere Sicherheit, Lukas 24, ist nur in dem, was geschrieben steht und nicht in unserer Religion. Aber dann heißt es Vers 20, mitten in all diesem Elend und diese Dinge, die verdammt werden und im Kampf des Habakuk mit dem gerechten Gott und dem Unrecht in der Welt, der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Es schweige vor ihm die ganze Erde. Wenn du das Ganze intensiv liest und innerlich miterlebst, ist das wie ein Ruhepunkt und wie ein neues Eichen, ein Kalibrieren des eigenen Denkens und Empfindens. Wenn du mal wieder ganz genug hast von den Nachrichten, von den großen Nachrichten oder von den kleinen Nachrichten, wo die Geschwister sich gegenseitig das Leben so schwer machen, ist das Therapie. Ich schweige vor ihm, die Medien, mein unruhiges Herz, alles. Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Ich schweige vor ihm, die ganze Erde. Das ist die Perspektive, aus der Habakuk als Gerechter, auch durch Glauben Gerechten, seinen Glauben lebt, den er dann zum Schluss des Buches so wunderbar bekennt. Es kommt eine ähnliche Stelle vor in Offenbarung 8, Vers 1, wo die Gerichte über die Erde gehen. Kapitel 8, Vers 1. Und als er das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel. Etwa eine halbe Stunde. Das ist ein großes Elend über die Erde. Und du liest dann nachher, wenn es noch schlimmer wird, nach Kapitel 8, dass es so schlimm wird, dass die Menschen auf ihre Zungen kauen vor Schmerzen, aber das tun sie lieber, als dass sie sich bekehren und Buße tun vor dem Allmächtigen. Das ist unglaublich. Das ist eine Entscheidung. So wie bei Habakuk die Entscheidung fällt, ich will mich hinstellen, ich will hören. Ich will mich korrigieren lassen. Ich will verzichten auf meinen Anspruch, eine in meinem System verständliche Antwort zu bekommen. Ich bin bereit, einfach eine neue Perspektive auf meine Fragen zu bekommen. Das ist hier nicht mehr der Fall. Aber dann heißt es Folgendes. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räuchergefäß, Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar geben, also nicht aller Heiligen als Fest, sondern von allen Heiligen, auf den goldenen Altar geben, der vor dem Thron ist. Und der Rauch, das Räucherwerk, stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erden. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und dann kommen die sieben Posaunen und es wird richtig grausam. Aber in diesen Momentaufnahmen, wo Stille im Himmel ist und ein neues Orientieren auf den Gott, der über der Geschichte steht, der alles zum Ziel führt, der einen Weg gefunden hat für seine Heiligkeit, um verlorene Menschen zu retten, für seine Liebe, durch das die Strafe für das Nichterfüllen des Gesetzes er auf seinen Sohn geladen hat. Dieser Gott, lässt nun hier klar werden, in diesem Moment der Stille und der Besinnung und des neuen Kalibrierens, des Denkens, des Herzens, dass all die Gebete der Heiligen, derjenigen, die Jesus lieb haben, im Leiden, im Unverständnis, im Krieg, in der Kaputtheit, in den unglaublichen Dingen, die Menschen einander antun, auch den Christen, dass das alles nicht umsonst ist. Die Gebete fließen ein in Gottes Handeln hin zum Ziel, sodass die Geschichte ans Ziel kommt und alles erfüllt wird und ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt, wo Gerechtigkeit ist, wo die jetzt leiden, die Seelen unter dem Altar, die geschlachtet sind, wie es heißt, weil sie Jesus ehren, wie sie in Freiheit kommen, zum Ziel kommen, befreit vom Gericht, befreit von der Sinnlosigkeit, befreit von den Schmerzen, von den Tränen. Stille im Himmel mitten im Gericht und die Gebete der Heiligen, die hier kommen, Kapitel 8, Vers 1 bis 5 in Offenbarung. Und so ist hier Habakkuk 2, der Herr ist in seinem heiligen Palast, es schweige vor ihm die ganze Erde, die ganzen Medien, das eigene Herz. Und dann kommen weitere Zukunftsaussagen von Gott her, ja, keine Sorge, es kommt in Ordnung mit der Gerechtigkeit. Und nun muss aber Habakkuk sich entscheiden, wie er mit dem weiter umgeht und er fährt fort, wo er vorher Kapitel 2 gesagt hat, ich will mich hinstellen und ich will hören. Ich bin bereit zu hören, ich bin bereit korrigiert zu werden, Herr, aber ich verstehe dich nicht. Hat er es gecheckt? Und er hat noch gar keine Antwort auf seine Frage, außer dass Gott sagt, ich regle das schon. Du kannst mir also weiter vertrauen. Sagt er, okay, dann will ich. Vers 17. Dann will ich, auch wenn der Feigenbaum nicht blüht und kein Ertrag an den Reben ist, wenn der Ölbaum keine Leistung hat und die Gärten keine Nahrung hervorbringen, wenn die Schafe aus der Hürde verschwunden sind und kein Rind in den Ställen ist, will ich in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Und das Ganze dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Ein Lied, ein leichtfüßiges Lied, aber verankert in der Schwere der Geschichte. Nicht ein Flucht in die Wolken, nicht ein Wohlgefühl, das wieder verdampft, sondern in der Wirklichkeit unseres Gottes, der auf Golgatha bewiesen hat, dass er vertrauenswürdig ist, der an Pfingsten beweist, dass es eine Gemeinde befähigt und der Chef ist verschwunden, aber er leitet seine Gemeinde und baut wunderbare Dinge mit unfähigen Menschen in unvollkommenen Umständen. Und es hat alles einen Sinn, weil es auf das Ziel hingeht. Aber die schwere Strecke unterwegs mit den unbeantworteten Fragen, denen dürfen wir uns stellen, den Fragen und das Schwere der Strecke unterwegs müssen wir nicht verneinen. Es ist nicht fromm zu tun, als ob es leicht ist. Es ist aber gut, innerlich die Entscheidung zu treffen. Ich lasse mich von Umständen und von echter Kaputtheit nicht bestimmen. Ich werde bestimmt von der Wirklichkeit Christi, von dem auferstandenen Herrn, der das alles durchgemacht hat. Unser Gott leidet viel mehr unter der Dysfunktion der Schöpfung als wir. Es schmerzt ihn, wenn Menschen einander Schmerzen zufügen. Es ist die Folge der Sünde und darum musste Jesus diesen schweren Weg gehen. Als er zur Sünde gemacht wurde, wurde der ganze Dreck aus Offenbarung und aus Habakkuk in ihm hineingepfercht. Er wurde zur Sünde gemacht. Es ist so grausam. Wir können nicht vorstellen, was er erlebt hat. Aber er hat das getan und hat überwunden. Und nun hat all das Elend, das noch real da ist, nicht das letzte Wort. Wir haben eine Perspektive, die Welt nicht hat. Aber wir müssen uns entscheiden, bereit zu sein, nicht vom Wohlgefühl des Moments abhängig zu werden, sondern sagen, ich vertraue dir, danke für das Maß an Wohlgefühl, das du gibst, aber ich vertraue dir auch, wenn es nicht auszuhalten ist. Denn du hast es für mich ausgehalten. Glaube heißt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ich kann Gott vertrauen. Ich will, ich entscheide mich dafür, durch Gottes Gnade, wenn alles schief läuft, zu sagen, Gott, mit meinen unerfüllten Wünschen und enttäuschten Erwartungen. Ich will mich freuen, denn du bist mein Gott. Du bist mein Papa und du führst mich zum Ziel. Halleluja. Amen.